Die Stimmen, die wir jetzt hören werden, gehören Leuten, die, wie es scheinen könnte, aus allen Ecken der etablierten Bonner Gesellschaft stammen. Hört man scharf hin, dann ist es ein makabrer Chor von Predigern und Hilfspredigern des deutschen Imperialismus. Mögen sie an der Spitze der CDU oder der Sozialdemokraten stehen, mögen sie für Landsmannschaften sprechen oder für das angeblich so hohe Haus, das Bonner Parlament.
Adenauer.
Wir sprechen immer, meine Freunde, von der Wiedervereinigung. Sollen wir nicht lieber sagen zur Befreiung des Ostens?
Landsmannschaftssprecher Dr. Eggert.
Wach auf, du deutsches Volk! Du hast genug geschlafen. Pommern gehört uns.
Der Besitzstand von 1937 dauert an.
Der langjährige Bundestagsvizepräsident Richard Jäger.
Ich bin dagegen, das Grundgesetz und schon gar die Bundesrepublik als provisorisch zu betrachten. Sie sind der Kernstaat der Deutschen, der einmal, hoffentlich in nicht zu ferner Zeit, erweitert werden wird, um das Gebiet der Zone zumindest.
Sie nannten uns Zone. Und wollen unseren Staat nicht anerkennen, weil, so gestand Jahre später das CDU-Informationsblatt Berliner Politik, weil die Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines selbstständigen Staates laut Charta der Vereinten Nationen verboten ist. Und wie weit sie gehen wollen, sagte derselbe CSU-Politiker Jäger im Bundestag,
sollte es zum großen Kriege kommen, dann werden diese Atomwaffen fallen.
MC-70
MC-96
Manöver Gelber Wolf
Sidestep
Wallenstein
DDR-Eroberungsplan Deko 2
Atomminenplan
Atombewaffnung
Honest John, fertig zum Abschuss.
Eins, Feuer! Wenn wir diesen wesentlichen zusätzlichen deutschen Beitrag haben, werden wir mit dem Potenzial aller Waffen unseres NATO-Arsenals dann in der Lage sein, realistisch eine Strategie der vorderen Räume zu planen. Jawohl, mit den Atombomben.
Fertig zum zweiten Abschuss.
Franz Josef Strauß.
Es gibt heute für die militärische Vorbereitung nur mehr einen einzigen Fall, das ist der Fall Roth.
Dr. Lübcke erklärte wörtlich.
Der Soldat der Bundeswehr kann in die Lage kommen, einmal gegen eigene Landsleute kämpfen zu müssen.
Die Parole des einstigen KZ-Baumeisters und die, die sie ausführen sollen.
Generalleutnant A.D. von Gündel bei einem Traditionstreffen der Bundeswehr.
Möge den Kameraden der heutigen Bundeswehr, die diese Feier hier miterleben, der Ernst dieser Feierstunde zum Bewusstsein bringen, wie heilig uns damals die Fahnen waren, in treuer Pflichterfüllung für Kaiser und Reich.
Aber auch das sind Traditionen. Auch das sind Soldaten.
Während nun das alte Arbeiterlied vom kleinen Trompeter erklingt und Erinnerungen wachruft an die Kämpfe der Arbeiterklasse Mitteldeutschlands im Kampf gegen die Konterrevolutionäre, übergeben Arbeiter und Genossen der Kampfgruppen symbolisch die Waffen in die Hände der jungen Arbeiter.
Auf welcher Vergangenheit, auf welchen Traditionen bauen wir auf? Die Nationale Volksarmee, das sind die Erben von Patrioten wie Scharnhorst und Gneisenau. Das sind die Erben der Roten Matrosen, der Roten Ruhrarmee. Das sind die Fortführer der Kämpfe des Nationalkomitees Freies Deutschland. Das ist der Geist der Thälmann-Brigade im Kampf um Spaniens Freiheit, der Geist der Kämpfer gegen den Faschismus, der Geist der Solidarität mit der Sache des Proletariats. Das ist die Nationale Volksarmee.
Die Vereidigung des 1. Regiments der Nationalen Volksarmee am 30. April 1956.
Auf Befehl der Arbeiter- und Bauernregierung.
Die auf Befehl der Arbeit- und Bauernregierung
unter Einsatz meines Lebens gegen jeden Feind zu schützen den militärischen Vorgesetzten unbedingt den
im Verteidigungsbündnis des Warschauer Paktes erprobten sowjetische, polnische, tschechoslowakische und DDR-Truppen später beim Manöver Oktobersturm ihre Gefechtsbereitschaft und unüberwindliche Stärke.
Im bisherigen Manöververlauf wurde das Vorhaben des Aggressors, in die Tiefe der DDR einzubrechen, in hartnäckigen Begegnungsgefechten und Gegenschlägen zunichte gemacht. Dem Gegner gelang es nicht, den Überraschungsfaktor auszunutzen und Boden zu gewinnen.
An dieser Wachsamkeit war bereits jener für August 1961 vorbereitete Bundeswehr-Durchbruchsplan nach dem Muster von Wehrmachtsdurchbrüchen in einen Kessel gescheitert.
Einen Einmarsch der Bundeswehr mit klingendem Spiel durchs Brandenburger Tor wird es nicht geben,
bilanzierte bestürzt der großbürgerliche Industriekurier aus Düsseldorf nach jenem Tag, über den eine andere industriellen Zeitung, das Düsseldorfer Handelsblatt, klagte.
Er hat die Hoffnung zunichte gemacht, die Zone würde ausbluten, an der offenen Grenze in Berlin zugrunde gehen.
Die Grenze wurde durch einen antifaschistischen Schutzwall gesichert. Datum:
13. August 1961.
Sagen Sie, wie lange sind Sie jetzt schon im Dienst?
Seit gestern früh um vier.
Seit gestern früh um vier. Und haben inzwischen schlafen können?
Also rund zwei Stunden.
Weil es schließlich mit der Sache verbunden, nicht? Und die Sache ist also unser aller Lebensinhalt.
Ja.
Das ist das Wichtigste in unserem Leben.
Ja.
Und wenn man solch einen Schlag geführt wird gegen den Klassengegner, dann ist man dabei.
Ja, die Maßnahmen sind goldrichtig. Die dienen auf jeden Fall dem Frieden.
Kampfgruppenangehörige in Berlin. Und auf folgendem Tondokument: Arbeiter der Warnow-Werft in Warnemünde.
Ja, also ich kann das nur von vollem Herzen begrüßen, denn jetzt weiß ich, dass ich noch ruhiger, noch friedlicher leben kann und arbeiten kann. Und die Maßnahmen in Berlin entsprechen auch der Meinung unserer Kollegen hier.
Und wir sind nicht gewillt, noch länger uns von diesen Schmarotzen und diesen kriegslustigen Abenteuern in unserer friedlichen Arbeit und im Aufbau des Sozialismus zu stören.
Wer auch immer heute unser Land besucht, wo immer er herkommen mag, um voller Achtung und Bewunderung das Aufblühen unserer sozialistischen Industrie und Landwirtschaft, die Entwicklung unserer Kultur, unseres Gesundheitswesens, unseres sozialistischen Bildungssystems, die Blüte der Wissenschaften in unserem Lande vorzufinden. Er mag sich daran erinnern, welche Bedeutung dem zuverlässigen Schutz der Grenzen unseres souveränen Staates sowohl für die Sicherheit Europas zukam, als auch für jenes pulsierende Leben, das in dem Satz unserer Staatshymne zusammengefasst ist.
Lernt und schafft wie nie zuvor.
Das neue Zeitalter, das Zeitalter des Sozialismus, hat auch in Deutschland begonnen. Wir sind Zeugen und Mitgestalter der größten Revolution in der Geschichte der Menschheit. Sie führt zur Erneuerung aller sozialen und politischen Existenzformen. Sie führt zur Umwälzung der Ideologie und der Kultur, zum Entstehen eines neuen Menschenbildes. So heißt es in unserem Programm. Die Erziehung der Menschen und die Lösung der ökonomischen Aufgaben sind eine Einheit. Der Parteitag wird dieses Grundproblem der Periode des umfassenden Aufbaus des Sozialismus beantworten. In der Vorbereitung unseres Parteitages haben die Organisationen des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, der befreundeten Parteien und der gesellschaftlichen Organisationen, die der Nationalen Front des Demokratischen Deutschland angehören, sehr interessiert und aktiv teilgenommen. Im Namen des Parteitages möchte ich den befreundeten Parteien und den gesellschaftlichen Organisationen für ihre Mitarbeit und guten Ratschläge herzlich danken.
Der sechste Parteitag der SED im Januar 1963, wir hörten einen Ausschnitt aus der Rede Walter Ulbrichts, bilanzierte:
Die Deutsche Demokratische Republik gehört zu den 10 führenden Industriestaaten der Welt.
Erinnern wir uns, wie er begann, dieser Aufstieg, dieses, wie westliche Auslandskommentare formulierten, ostdeutsche Wirtschaftswunder. Anlässlich jener ersten Leipziger Nachkriegsmesse 1946, 3 Jahre vor Gründung der DDR, waren Rundfunk- und Pressemeldungen nicht selten wie diese.
Technische Vorschau. Die Schau neuzeitlicher Baumaschinen wird vor allem die neuesten Konstruktionen von Ziegelputzmaschinen zeigen. Mithilfe dieser Aggregate soll es möglich sein, die zerstörten Städte schneller und ökonomischer aufzubauen.
Für weltoffenen Handel und technischen Fortschritt. Dieser traditionelle Grundsatz gilt für die Leipziger Frühjahrsmesse 1969 in besonderem Maße. Mithilfe der elektronischen Datenfernübertragungsanlage DFI 550 aus dem VEB Raffiner Radeberg ist ein erstmals von der DDR-Industrie gezeigtes numerisches Bearbeitungssystem, eine Konstruktion aus Saalfeld, direkt mit dem Rechenzentrum ENIMS in Moskau verbunden. In Bruchteilen von Sekunden werden über 2000 Kilometer hinweg exakte Steuerimpulse übermittelt. Ausgelöst von einem Knopfdruck kommen die Produktionsoperationen in Gang, die übrigens mit 138 Werkzeugen ausgeführt werden können. Diese neue Generation von Maschinen, von Geräten, dieser gesamte Prozess abgestimmt auf Parameter des RGW, erschließt bahnbrechende Möglichkeiten. Nach dem Urteil der Experten kann mit dieser zukunftsorientierten Methode die Arbeitsproduktivität um 500 bis 600% gesteigert werden.
Überall, wo internationale Messen Zeugnis vom Weltstand der modernen Wissenschaft und Technik ablegen, ist die Deutsche Demokratische Republik vertreten. Die DDR ist unter der zielstrebigen Führung der Partei der Arbeiterklasse zu einem der 10 bedeutendsten Industrieländer der Welt geworden. Das entwickelte gesellschaftliche System des Sozialismus hat die Möglichkeit geschaffen, in allen Teilbereichen des gesellschaftlichen Lebens den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution gewachsen zu sein. Im Mittelpunkt dieser Entwicklung aber steht der Mensch in unserem Land. Die wachsende sozialistische Persönlichkeit, der souveräne Staatsbürger, der es lernt, Verantwortung für das Ganze zu tragen. Dieser Kampf um sozialistische Höchstleistungen, der sich unter der Losung »Plane mit, arbeite mit, regiere mit« ganz besonders in den sozialistischen Brigaden und Arbeitsgemeinschaften entwickelt, setzt neue Maßstäbe für das Leben jedes Einzelnen in unserer Republik.
Über die Wissenschaft als Produktivkraft. Professor Max Steenbeck, Vorsitzender des Forschungsrates der Deutschen Demokratischen Republik.
Dass die Wissenschaft auf ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe als Produktivkraft wirkt, wusste schon Marx. Heute kann man das nicht mehr dem Selbstlauf überlassen. Die Wissenschaft wird im Sozialismus organischer Bestandteil des gesamten gesellschaftlichen Lebens. Auch wenn die Leistungen der Wissenschaft oft nicht unmittelbar in Mark und Pfennig messbar sind, der gesellschaftliche Nutzen ist der einzig gültige Maßstab für den Wert wissenschaftlicher Arbeit. Den großen Klassenkampf mit der kapitalistischen Welt gewinnen wir zusammen mit unseren mächtigen Verbündeten nur durch Spitzenleistungen, die jeweils in ihrer Zeit dieses Prädikat verdienen. Darum ist die Produktivkraftwissenschaft heute auch ein Politikum ersten Ranges. Und diese Bedeutung wird noch ständig weiter wachsen.
In diesen Minuten, meine Hörer, tut unsere Deutsche Demokratische Republik den Schritt über die Schwelle zum Zeitalter der Atomenergie. VEB-Atomkraftwerk Rheinsberg, das erste Atomkraftwerk auf deutschem Boden. Einer der ersten Staaten der Welt sind wir, die Elektroenergie für das Landesnetz aus Kernenergie erzeugen. Zwischen den malerischen Wäldern und den Seen und Flussarmen der Havel hier in dieser nordmärkischen Landschaft ragt dieses Bauwerk der technischen Revolution empor. Hauptingenieur Ackermann wird dem Direktor des Atomkraftwerkes, Herrn Professor Rambusch, die Betriebsbereitschaft der Anlagen melden.
Genosse Werkdirektor, ich melde, die Anlagen des Atomkraftwerkes sind in Betrieb. Alle Ausrüstungen wurden geprüft und sind funktionstüchtig.
VEB Atomkraftwerk Rheinsberg speist ins Verbundnetz.
Schwedt an der Oder, eine Stadt, die 700 Jahre verschlief, spärlichen Tabak baute. Bis auf 16 Quadratkilometer messendem Kahlschlag im Jahre 1958 der Grundstein gelegt wurde zur Chemiemetropole am östlichen Grenzstrom.
Schwedt an der Oder, 3. November 1958. Kreischende Maschinensägen fressen sich ins weiche Kiefernholz. Die ersten Bäume fallen und es entsteht eine Schneise von 2 Kilometer Breite und 4 Kilometer Länge. Den Geodäten folgen die ersten Bauarbeiter. Maurer, Zimmerer, es kommen Tischler, Schlosser, Ingenieure und Techniker nach Schwedt.
Erdölverarbeitungswerk Schwedt.
DDR-Anschlusspunkt, der 4000 Kilometer ostwärts in der tatarischen SSR beginnenden Erdölleitung der Freundschaft. 4 Jahre nur bedurfte es.
4 Jahre. Von der Stunde Null bis zu den 8 Tonnen Rohöl, die dieses Werk in dieser eben vergangenen Minute verarbeitet hat. 3000 Menschen, Durchschnittsalter 27 Jahre, nutzen den Erfahrungsschatz aller an diesem Großwerk beteiligten Nationen.
Und so wurde, als der letzte Abschnitt jener Pipeline der Freundschaft vollendet war, das gemeinsame Werk gemeinsam gefeiert.
Der Minister aus der Sowjetunion.
Das здравствует единство народов социалистических стран, надежный оплот мира во всем мире.
Es lebe die Einheit der Völker der sozialistischen Länder, das zuverlässige Bollwerk des Friedens in der Welt.
Der Minister aus der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik.
Ein großes Werk ist vollbracht. Die Nordstraße der Erdölleitung Freundschaft ist ein neuer Sieg in der Zusammenarbeit der sozialistischen Länder.
Der Minister der Volksrepublik Ungarn.
Das flüssige Gold, das Erdöl der sozialistischen Sowjetunion in unsere Länder, in die Tschechoslowakische Sozialistische Republik, nach Ungarn, Polen und jetzt in die Deutsche Demokratische Republik durch die größte Erdölleitung der Welt. So verwirklicht sich auch die brüderliche Verbundenheit des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe und macht auch uns, sogenannte rohstoffarme Länder, bald zu rohstoffreichen Ländern.
Und gemeinsam erklang es in so vielen verschiedenen Sprachen, auch hier in Schwedt, jenes Lied des Oktober.
Schon 4 Millionen Tonnen Erdöl waren es 1967. 6 Millionen Tonnen 1969, 7 Millionen 1970. So malt sich das Bild dieses Erfolgs wahrhaft internationaler Zusammenarbeit. Bestimmt von dem Geist, der nicht nur das Öl der Ural-Petrolfelder bei Ufa und Tuimessi in die neu gebaute DDR-Chemiemetropole sendet, sondern auch nach dem Staatsvertrag mit der Sowjetregierung von 1955, nach Handelsverträgen und freundschaftlichen Übereinkünften unzähliger Gebiete an jenem Tage des Jahres 1964 einen neuen Höhepunkt fand.
26. September. Im Hause des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik werden heute, nachdem gestern das Präsidium des Obersten Sowjets der Sowjetunion und einen Tag zuvor die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik den Vertrag über Freundschaft, gegenseitigen Beistand und Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 12. Juni dieses Jahres ratifiziert haben, die Ratifikationsurkunden ausgetauscht.
Vertrag über Freundschaft, gegenseitigen Beistand und Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.
Der Vertrag verbindet uns mit dem ersten Land der Erde, das den Weg zum Kommunismus beschritten hat, das auf entscheidenden Gebieten von Wissenschaft und Technik den Höchststand bestimmt und in breiter Front auf dem Wege zum modernsten Industriestaat der Welt voranschreitet.
Willi Stoff erklärte auf einer Volkskammertagung am 24. September 1964. Dieser Begriff von der Herzenssache, die unsere deutsch-sowjetische Freundschaft darstellt, hier wird er aufgelöst in mitreißende, in bewegende und für unsere Weltanschauung doch wiederum folgerichtige Verhaltensweisen. Wir sind mit unseren Gedanken im weltberühmten Dresdner Zwinger.
Wer das Zwingergelände von der Seite der Sempergalerie aus betritt, erblickt an einem der Sandsteinquader die gleichsam symbolische Inschrift Musée proveren Minen jet. Museum geprüft, keine Minen. Diese schlichten russischen Worte, mit einem einfachen Messer ins Gestein geritzt, zeugen von der Fürsorge, der Umsicht und dem Verantwortungsbewusstsein, mit dem die Soldaten der Roten Armee an die Rettung der Dresdner Kunstschätze herangegangen sind.
Am 12. Mai
1945 ging ich zum Zwinger und erblickte die furchtbaren Ruinen. Ich empfand es wie eine Tragödie. Ganz kaputt, alles kaputt. Deshalb ging ich schweren Herzens zum sowjetischen Militärkommando. Aber da beruhigte man mich. Die Vertreter unserer Armee mussten bereits, dass die Schätze der Dresden-Galerie nicht vernichtet worden waren. Aber sie befanden sich trotzdem in großer Gefahr. Man hat mich als Kunsthistoriker holen lassen. Man stellte mir Leutnant Walinski für die Rettung der Gemälde zur Verfügung und am nächsten Tag begannen wir mit unserer Aktion.
Hier besucht die sowjetische Kunsthistorikerin Sokolova die auch mit ihrer Hilfe geretteten Kunstschätze. Ständige Heimstätten für Kultur und Kunst, Pflege des kulturellen Erbes wie auch neue sozialistische Schöpferkraft, das war unserer DDR auf den Weg gegeben.
Unter den Linden Berlins entstand in alter Schönheit wieder die von Knobelsdorff geschaffene traditionsreiche deutsche Staatsoper. Das Leipziger Opernhaus wurde erbaut. Das berühmte Deutsche Nationaltheater Weimar wiedererrichtet. Neu gestaltet die Komische Oper Berlin in der Behrenstraße. Zum Weltruhm unserer Bühnen trugen bei die Leistungen des im Herbst 1949 ins Leben gerufenen Berliner Ensembles, des unvergessenen Bertolt Brecht.
Was spricht gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht. Du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Wir aber wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist.
Die Bevölkerung der DDR ergriff Besitz von ihrem humanistischen Kulturerbe. Und die Kluft zwischen Kunst und Leben, die der Kapitalismus und Imperialismus hinterlassen hat, wird geschlossen. Die sozialistische Kultur durchdringt alle gesellschaftlichen Bereiche. Sie gehört zum täglichen Leben des ganzen Volkes. Sie weckt dank eines modernen Bildungs- und Erziehungssystems die schöpferischen Talente, stellt neue hohe Ansprüche, spornt zu Höchstleistungen an. Kulturelles Leben und geistige Arbeit gehören zusammen und befähigen den souveränen Staatsbürger, den komplizierten Aufgaben, die die wissenschaftlich-technische Revolution bietet, gewachsen zu sein. So bilden humanistischer Geist und sozialistische Staatsmacht eine produktive Einheit in unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung und prägen das geistige und kulturelle Leben in unserem Land.
Vereinter Völkerstimm erschallt, vereinter Völkerstimm erschallt in aller Welt, ihr Ruf erklingt. In aller Welt, ihr Ruf erklingt, ihr Ruf erklingt. Vereinter Völkerstimm erschallt in aller Welt, ihr Ruf erklingt.